Ja, liebe Geschwister, wir haben dieses herrliche Vorrecht, einen Tag in der Woche zu haben, den Tag des Herrn, seinen Ruhetag, als einen Tag, an dem wir zum Gottesdienst zusammenkommen, an dem wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Es ist ein Ruhetag, ein Tag, an dem wir auch als Kinder Gottes Kraft schöpfen dürfen, an dem wir uns auf das Wesen unseres Glaubens besinnen dürfen. Und nach 6 Tagen Arbeit ist uns zu Recht dieser Tag gegeben als ein Tag, an dem wir besondere Gemeinschaft mit dem Herrn haben dürfen, um im Glauben gestärkt zu werden. Und wir brauchen diesen Tag. Ich habe den Eindruck, meiner Wahrnehmung, es sind in letzter Zeit immer wieder Geschwister auch krank gewesen. Manche sind auch nicht hier. Wir merken, dass wir vergänglich sind, dass wir schwach sind, körperlich. Und wir haben Dinge, die uns auch anfechten, wo wir geistlich im Kampf stehen und wo wir dringend Nahrung brauchen für unsere Seele, um gestärkt zu werden im Glauben. Und so wollen wir uns heute an diesem Morgen ganz besonders auf Christus besinnen, denn getrennt von ihm können wir nichts tun, haben wir gerade im Johannesevangelium gelesen. Wir brauchen Jesus Christus. Und ich glaube auch gerade mit dieser Woche, die jetzt vor uns liegt, auch mit der Konferenz am Ende, tut es uns gut, wenn wir uns auf Christus besinnen und ihn ganz stark ins Zentrum rücken und vor Augen haben. Und so wollen wir heute dieses Werk unseres Herrn besonders betrachten. Er ist der Weinstock. Wir als seine Reben brauchen diesen Lebenssaft aus ihm, um im Glauben zu leben können. Er ist das Fundament und das Zentrum unseres Glaubens. Und ihr könnt gerne mit mir aufschlagen die Apostelgeschichte. Und wir beginnen mit einem Abschnitt in Kapitel 3. Das soll nicht der eigentliche Predigttext sein, aber er ist wichtig, um den Predigttext zu verstehen, denn er steht quasi vorweg in den ersten 10 Versen. Wir sehen hier, wie Johannes und Petrus zur Zeit des Gebets, das ist so normalerweise nachmittags um 3 Uhr vielleicht etwa gewesen, in den Tempel gehen und als sie dort hinkommen, sehen sie, wie dort ein Lahmer vor der Tür sitzt, der Heilung für seinen Körper erbittet. Und wir, oder der eigentlich um ein Almosen bittet, aber er empfängt dann Heilung für seinen lahmen Leib. In Apostelgeschichte Kapitel 3, wir lesen die ersten 11 Verse hier. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9. zusammen hinauf in den Tempel, und ein Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an! Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei seiner rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott und das ganze Volk. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomos-Halle genannt wird. Wenn wir das uns vorstellen, was hier passiert ist. Hier sitzt ein Mann, der ist von Geburt an lahm, der kann nicht gehen. Er wird hingetragen vor den Tempel, jeden Tag. Er sitzt da und bettelt. Und er begegnet Johannes und Petrus und sie bringen ihm das wahre Heil für seinen Leib. Er kann auf einmal gehen. Und das ist eine Freude, die uns aus diesem Text entgegenspringt. Ja, also er springt wirklich, er hüpft durch den Tempel. Ja, das war wahrscheinlich nicht die übliche Bewegungsart, die die Menschen so drauf hatten, wenn sie im Tempel waren. Das ist eher sowas. Bisschen bedacht, ja, aber der war so voller Energie und Freude, dass er sich so gefreut hat, dass er rumgesprungen ist und gejubelt hat, weil mit ihm etwas passiert ist, das man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Christus hatte ihn durch seine Diener geheilt. Ihn, der hoffnungslose Fall für Mediziner, der hoffnungslose Kranke, der seinen Lebtag nicht gehen konnte. Er ist geheilt auf wunderbare Weise durch Jesus Christus. Und die Obersten der Juden, die vor nicht allzu langer Zeit gerade Jesus ans Kreuz hatten schlagen lassen, können das jetzt gar nicht ertragen, dass sowas passiert, dass jetzt im Namen dieses Jesus ein Mann auf so wunderbare Weise geheilt wird. Was machen sie? Sie nehmen Petrus und Johannes und stellen sie zur Rede. Sie stellen sie praktisch vor Gericht. Und sie sollen sich dafür verantworten, was sie da getan haben. Und das lesen wir dann im 4. Kapitel und da ist danach unser Predigttext, aber es ist so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Ja, sie müssen sich jetzt dafür verantworten, dass sie einen hoffnungslos kranken Menschen gesund gemacht haben. Nicht in ihrer eigenen Kraft, sondern durch Jesus. Und dort lesen wir in Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Und nachdem sie, also die Obersten der Juden, Petrus und Johannes, in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Petrus ergreift, erfüllt mit dem Heiligen Geist das Wort und erklärt hier diesen Obersten, wie es zu dieser körperlichen Heilung gekommen ist, diese zeitliche, leibliche Heilung, die auch am Ende musste der Mann auch sterben, aber für diesen Moment war er geheilt und nutzt diese Gelegenheit, nicht nur über dieses zu sprechen, was sie jetzt vor Augen haben, der Kranke, der gesund wurde, sondern er spricht über das noch viel tiefer liegende Problem der Menschen. Er spricht über die Sünde und wie wir davon loskommen und spricht von dem ewigen Heil, der ewigen Erlösung, das Heil für die Seele. Er bleibt nicht bei dieser leiblichen Erlösung stehen, dieser körperlichen Erlösung von Gebrechen, sondern er schreitet fort, um von der geistlichen Erlösung des Menschen zu reden. Und allein im Namen Jesu Christi war dieser Mann leiblich gesund gemacht worden, als ein Zeichen, ein Wunder, das sie bestätigt und bestätigt, dass Jesus der Erlöser ist. Aber eben genauso gilt es, da gibt es allein in Christus Erlösung für die Seele der bußfertigen Sünder, wie es hier in Vers 12 heißt, und um den soll es heute gehen. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ich werde den Vers heute so oft lesen, dass wir ihn am Ende der Predigt vielleicht auswendig können. Vielleicht ist es ein Vers, der uns die Woche hindurch begleitet. Vielleicht können wir ihn auch schon auswendig, aber der soll uns heute begleiten. Christus ist der Heiland zur Rettung unserer Seele. Und das wollen wir etwas genauer betrachten. Christus, der Heiland. Christus, der Erlöser. Und als erstes, jeder Mensch braucht Errettung. Jeder Mensch braucht Errettung. Die Heilige Schrift bezeugt das an allen Stellen fast, wo man hineinguckt, dass alle Menschen Heil brauchen, weil wir von Natur aus nach dem Sündenfall einfach Sünder sind und kein Heil in uns haben. Beispielsweise betet David im Psalm 51, Vers 7, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. So herrlich, wenn wir hören, dass die Junia geboren wurde letzten Sonntag. So ein kleines Baby. Man denkt so unschuldig. Aber Gottes Wort lässt keinen Zweifel. Auch so ein kleines Baby ist im Grunde schon von Anfang an auch mit dieser Not behaftet, dass es ein Sünder ist. Jeder von uns, noch so klein, noch so alt, egal wie, wir sind Sünder von Natur, von Geburt an. Und Paulus bringt diese Tatsache mit diesen bekannten Worten aus Römer 3 auf den Punkt, wo er so alles Mögliche aus dem Alten Testament zusammensammelt. Wir glauben aber, wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Was ist denn für Bankrotterklärung für alle Menschen, für jeden von uns? Jeder Mensch braucht Errettung und Erlösung von seiner Sünde. Jedes kleine Kind und jeder Greis und jeder, der dazwischen ist. Jeder. Es gibt keine Ausnahme. Jeder von uns braucht jemanden, der ihn mit Gott versöhnt. Keiner ist sündlos, sodass er vor Gott gerecht wäre und einfach so in Gottes Gegenwart, in seine Herrlichkeit eintreten könnte. Und auch wir Kinder Gottes, die wir es erlebt haben, dass der Herr uns gerufen hat, dass der Herr uns ein bußfertiges Herz geschenkt hat, dass der Herr uns Glauben geschenkt hat, uns mit sich versöhnt hat. Wir sind mit unserer Bekehrung nicht mit einem Mal sündlos. Wir brauchen täglich Reinigung von unserer Sünde. Und wir brauchen eine Lösung von dieser Sünde, die in uns ist und die uns immer wieder in diese Neigung bringt, auch tagtäglich in die Sünde zu fallen. Unser ganzer Mensch muss aus seinem gefallenen Zustand heraus erneuert werden. Und das ist nicht mit einem Mal vorbei. Jeder Mensch braucht Errettung. Da müssen wir nicht nur an die gröbsten Sünder denken, die uns irgendwo begegnen. Jeder, der hier ist, du und ich, wir brauchen das. Das beinhaltet mehr, dieses Heil beinhaltet mehr als nur die Tilgung der Schuld Adams, der uns einfach mit sich als seine Nachkommen, ja, er ist unser quasi Uropa, mit ins Verderben gerissen hat. Das Heil sichert uns im Grunde sogar noch mehr einen noch sichereren Zustand zu, als ihn Adam vor dem Sündenfall hatte. Das Heil in Christus bringt uns in einen Zustand, in dem wir wahrhaft Heil haben, das uns keiner mehr nehmen kann. Das Evangelium, es findet uns zerschmettert von Sünde, von der Sünde unserer ersten Eltern, befleckt, geschändert, verflucht. Und es heilt uns von unseren Wunden, entfernt unsere geistliche Krankheit, nimmt den Fluch weg, der auf uns liegt und stellt uns und unsere Füße auf diesen Eckstein, von dem hier die Rede ist, auf Jesus Christus. Und wenn wir das erlebt haben, diese Erlösung, wenn wir rausgekommen sind aus dieser Tiefe, dann erhebt uns Christus auch unser Haupt hoch über die Herrschaften und Gewalten, um auf ewig gekrönt zu werden mit Jesus Christus, dem König des Himmels. Was für eine herrliche Erlösung, die uns Christus bereitet. Und manche Leute denken, ja, wenn es um die Erlösung geht, dann geht es ja eigentlich nur darum, dass wir nicht in die Verdammnis kommen, nicht in die Hölle kommen, dass wir dem entfliehen und dass wir einen Platz im Himmel sicher bekommen. Das gehört dazu, aber es ist letztendlich nur die Folge der Erlösung von Sünde. Das Heil und die Errettung umfassen viel mehr als diese bloße Erlösung von der Strafe Gottes, die Gott denen bereitet, die keine Buße tun, die nicht an Christus glauben, die in Rebellion geboren werden, in Rebellion leben und in Rebellion sterben. Diese ewige Verdammnis, davon macht uns das Heil frei, aber das ist nicht das Einzige. Diese Erlösung umfasst das ganze Leben. Jetzt, hier, bis hinein in alle Ewigkeit. Und jeder von uns braucht das. Jeder Mensch braucht Errettung. Wo finden wir diese Errettung? Wo finden wir dieses Heil für unsere Seele? Nun, unser Vers sagt es uns ganz klar. Es gibt nur einen Ort, nur einen Heilsweg, auf dem wir Erlösung finden für unsere Seele. Es gibt nur eine Lösung. keinen Markt der Möglichkeiten, nur dieses eine. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Es ist in keinem anderen das Heil. Noch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das bringt uns zu dem nächsten Punkt. Außerhalb von Christus gibt es keine Rettung. Außerhalb von Christus gibt es kein Heil. Außerhalb von Christus gibt es keinen Trost für die Seele. Nun, wir leben in einer Zeit, in der die Toleranz sehr groß geschrieben wird. Jeder kennt sicher den berühmten Satz Friedrichs des Großen aus dem 18. Jahrhundert, der gesagt hat, in meinem Staat kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Ja, der hatte so die Einstellung, naja, da kann jeder was er glauben, was er will und auf seine Weise irgendwie in den Himmel kommen. Er war sehr aufgeklärt in seiner Überzeugung. Im preußischen Staat Friedrichs des Großen sollte jeder glauben dürfen, was er für richtig hält. Und diese Grundüberzeugung finden wir heute in der UNO-Menschenrechtscharta, die finden wir in unserem Grundgesetz, wo allen Menschen das Recht auf freie Religionsausübung zugesichert wird. Jeder soll glauben dürfen, was er für richtig hält. Das ist auch keine neue Haltung, das ist keine neue Philosophie oder Ideologie oder Weltanschauung, das finden wir schon immer wieder auch in der Menschheitsgeschichte. Gucken wir nur in das Perserreich zur Zeit Kyros und Darius, ja, als auch die Juden dort im Persischen Reich waren, ihnen wird Glaubensfreiheit zugesichert. Ja, ihr dürft glauben, ja, selbst Unterstützung. Ihr könnt den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Sie haben auch diese Politik gehabt, jeder darf glauben, was er möchte und das wird schon in Ordnung sein. Und tatsächlich ist das in vielfacher Hinsicht auch gut so für das Leben unter der Sonne, das wir hier führen. Auch uns ist es zum reichen Segen. Wir profitieren davon. Keiner hindert uns daran, dass wir als evangelisch reformierte Baptisten hier eine Gemeinde gegründet haben, hier als Gemeinde zusammenkommen, hier uns treffen, hier gemeinsam Gottesdienst feiern, hier Gott anbeten. Wir haben diese Freiheit und wir können sehr dankbar dafür sein. Und tatsächlich haben sich unsere Glaubensväter auch aktiv dafür eingesetzt, für diese Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit. Das war in Deutschland nicht immer so. Früher gab es hier auch Staatsreligion, auch nach Friedrich gab es das durchaus in Preußen wieder, wo man gesagt hat, wenn du hier lebst, musst du diese Religion haben, anders geht's nicht. Und einer unserer Glaubensväter, Julius Köbner, einer der drei großen Onken, Lehmann und Köbner, das waren so die drei Gründerväter eigentlich des Baptismus hier in Deutschland im 19. Jahrhundert. Er schreibt 1848 ein Manifest, das heißt das Manifest des freien Urchristentums an das deutsche Volk. Es war so ein Jahr, in dem Deutschland sich viel bewegt hat. Es war, wo wir zum ersten Mal für wenige Monate in Deutschland Demokratie ausprobiert haben. Es ging dann ziemlich bald wieder unter, aber in dem Moment, in dieser Phase, schreibt Köbner dieses Manifest. Und das ist in einer Zeit, in der in den Ländern Deutschlands, das noch kein einer Staat ist, aber in einzelnen Ländern, überall Staatsreligionen herrschen. Ja, in der einen Region katholisch, in der anderen evangelisch, meistens lutherisch. Ja, so, da musstest du dazugehören. Und er schreibt dort, und das finde ich sehr erstaunlich, aber wir behaupten nicht nur unsere religiöse Freiheit, sondern wir fordern sie für jeden Menschen, der den Boden des Vaterlands bewohnt. Wir fordern sie im völlig gleichen Maß für alle, seien es Christen, Juden, Mohammedaner oder was sonst. Einer der Baptistenväter schreibt diese Forderung in sein Manifest. Religionsfreiheit. Und tatsächlich, und deshalb hatte ich es vorhin auch so ein bisschen erzählt, ja, einer der größten Feinde der baptistischen Erweckung einst im Memelland. Das waren die lutherischen Pastoren. Das hat denen überhaupt nicht gepasst. Und die waren hinterher, wenn dort auf einmal Sakramente ausgeteilt wurden und haben das angezeigt. Und dafür sind unsere Brüder vor 150 Jahren ins Gefängnis gegangen, weil sie Abendmahl gefeiert haben, weil sie Erwachsene auf ihren Glauben hingetauft haben. Angezeigt von den staatsreligiösen, staatsangestellten Pastoren, die das Evangelium nicht mehr gepredigt haben. So viel zur guten alten Zeit. Ja, manchmal ist die so ein bisschen verklärt, die war auch nicht gut. Damals musste man auch um Religionsfreiheit ringen. Und diese Gesetze, wie wir sie heute kennen, ermöglichen es uns, dass wir ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. Und dafür dürfen wir dem Herrn auch sehr dankbar sein. Für das horizontale Zusammenleben hier unter der Sonne, in dieser Welt, als Menschen miteinander, treten auch wir für Religionsfreiheit ein, für Glaubensfreiheit, aktiv. Das bedeutet aber nicht, dass wir damit alle Religionen gutheißen, anders als Friedrich der Große. Ganz im Gegenteil. Als Gemeinde des Neuen Bundes sind wir keine Staatsreligion mehr. Ja, das war im Alten Bund anders. Und deshalb stehen wir auch gleichermaßen für Religionsfreiheit ein. Aber so wie wir dafür einstehen, stehen wir, was die Beziehung zu dem allein wahren, reinigen Gott angeht. Und wie wir mit ihm ins Reine kommen, für den Absolutheitsanspruch Jesu Christi, in dem allein das Heil ist. Nicht alle Religionen sind gleichermaßen wahr und richtig. Ganz im Gegenteil. Es gibt nur einen wahren Glauben. Es gibt nur einen wahren Erlöser, Jesus Christus. Die Heiden der Antike, die konnten es ertragen und haben es geduldet, dass viele Religionen in ihrem Land um sie herum waren. Und man hat gern mal auch noch neue dazu integriert. Das war alles okay. Lass stehen, mach mit. Die Ägypter bezeugen, dass sie die Götter Ninives als wahre Götter anerkennen. Aber wir müssen von der Heiligen Schrift her bezeugen, dass das nicht richtig ist. Es gibt nur einen Gott. Und dieser eine und wahre Gott hat uns geboten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und so ist dieser eine und wahre Gott auch ein sehr intoleranter Gott, der seinem Volk geboten hat, dass es den Götzendienst in seiner Mitte unnachgiebig ausrotten soll. 2. Mose 34, Vers 13. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim ausrotten. Als Israel das Land einnimmt, sollen sie alles, was dort vorher existiert, an fremden Religionen vernichten, um dort die einzig wahre, richtige Religion aufzurichten. Das war im Alten Bund so. Gott duldet es nicht, dass sein Volk anderen Göttern auch nur die geringste Achtung zollt. Andere Völker haben das untereinander gut ausgehalten. Ja, die haben gesagt, ach komm, integrieren wir noch. Aber Gott hält das nicht aus. Die Juden durften das nicht. Sie durften nicht einfach andere Sachen mit aufnehmen. Und so war es auch ihr ständiges Gebet, und das beten die Juden bis heute jeden Tag. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 6, Vers 4. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Er ist der allein wahre Gott. Allein ihn gibt es. Es gibt viele Religionen. Und wir sollten ihnen diese Freiheit ein Stück zugestehen, ja, und nicht sagen, wir bekämpfen euch. Nicht auf dieser irdischen Ebene. Aber wenn es um die Wahrheit geht, wenn es um die Frage geht, gibt es einen Gott und wer ist der wahre Gott, dann gibt es nur einen Gott, nur einen wahren Gott, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und es gibt nur einen Erlöser, Jesus Christus. Und so ist auch unsere christliche Religion, was das Heil anbelangt, ebenso intolerant und unduldsam, wie wir es hier in diesem Vers lesen. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Weg des Heils. Man kann nicht auf seine Fasson selig werden, das geht nicht. Es gibt nur diesen einen. Wenn man moderne Kirchenführer unserer Zeit vielleicht fragen würde, wie der Mensch errettet werden kann, antwortet er vielleicht, naja, jeder, der seinen ernst gemeinten religiösen Überzeugungen treu bleibt, der wird schon errettet werden. Es kommt nur darauf an, dass man sich selbst und seinen eigenen Überzeugungen treu bleibt. Und das geht dann genauso bei einem Muslim, der eben als Muslim lebt, und einem Buddhisten und einem Hinduisten und wie auch immer. Die werden schon alle hinten irgendwie ankommen. Aber hört, was Gottes Wort sagt. Es ist in keinem anderen das Heil. Die toleranten und aufgeklärten Religionsführer unserer Tage mögen viel zulassen. Sie mögen behaupten, dass man auf 50, 100 oder 1000 verschiedene Weisen gerettet werden kann. Wir geben so etwas nicht zu. Es gibt außer Jesus Christus kein wahres Heil. Die Götter der Heiden, die mögen uns vielleicht irgendetwas anbieten, uns vorgeben, dass man auf seine eigene Fasson selig werden kann. Aber wir antworten, nein, das geht nicht. Nichts dieser Art. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Warum sind wir Christen nun doch auf einmal so intolerant? Wieso können wir nicht anderen Religionen einfach zugestehen, naja, das wird schon auch funktionieren? Der Grund ist eigentlich total einfach. 1000 Irrtümer können ganz friedlich nebeneinander stehen, aber die Wahrheit duldet keinen Irrtum. Okay, morgen fängt für viele Kinder die Schule wieder an. Ich weiß, es waren Ferien, es ist schwer. Machen wir es einfach. 2 + 5. Wer kann noch? Geht nicht mehr. Na okay, ich sag's euch. 7. 7 ist richtig. Wenn du jetzt sagst 6, naja, ist schon dicht dran, aber falsch. 8, auch dicht dran, auch falsch. Sag 25, ist auch falsch. Und 573, noch weiter weg, auch falsch. Es gibt eine richtige Lösung. Und es gibt Unmengen falsche Lösungen für diese einfache Aufgabe. Eines ist wahr. Es gibt viele Irrtümer, aber nur eine Wahrheit. Und so ist es auch mit der Wahrheit des Glaubens, mit der Wahrheit der Erlösung, mit der Wahrheit, wer ist Gott. Und so, sagt Gottes Wort, dienen alle falschen Religionen letztendlich dem Teufel, dem Vater der Lüge. Sie sind alle falsch, unterschiedlich falsch. Und oft kommen die auch ganz gut miteinander aus. Aber dort, wo die christliche Religion als die Wahrheit Gottes hinzukommt, kann daneben nichts anderes mehr bestehen. Wie Feuer verzehrt sie all das Holz, Heu und Stroh des fleischlichen Irrtums. Diese Wahrheit verträgt sich nicht mit diesen vielen Irrtümern und erklärt laut und deutlich, dass in keinem Irrtum das Heil zu finden ist, sondern nur in der Wahrheit allein in Jesus Christus. Und das ist die einzig wahre und echte Erlösung. Alles andere ist gelogen und falsch. Wenn wir nun sehen, wie Petrus vor dieses hohe jüdische Gericht hintritt und ihnen sagt, dass es allein in Jesus Christus für ihre Seelen Rettung gibt, dann tut er das nicht ohne Vollmacht. Das ist nicht der Petrus, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich überlege mir jetzt mal was, wie könnten wir uns mit Gott versöhnen? Ich denke mir eine neue Religion aus. Es wäre vermessen, wenn ein Mensch ein Bekenntnis aufstellt und behaupten würde, dass es nur für den Heil gibt, der dies von Menschen erdachte Bekenntnis glaubt. Einfach, was sich Menschen ausgedacht haben, was sich Menschen überlegt haben. Was Petrus hier sagt, das hat er sich nicht selbst ausgedacht. Dass es allein in Christus Errettung für die Seelen gibt, das bestätigt die Auferstehung Jesu Christi, hier in Vers 10. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Gott hat gezeigt, Jesus Christus, mein Sohn, er ist der Heiland, er ist der Erlöser. Ich habe ihn von den Toten auferweckt. Er hat den Tod besiegt, die Strafe der Sünde überwunden. Und so hat sich die Errettung für unsere Seele, die allein in Christus ist, nicht Petrus oder irgendjemand anders ausgedacht. Es ist die Botschaft an uns Menschen und Jesus selbst sagt das von sich in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das Zeugnis, das Jesus über sich selbst ablegt. Und dass dem so ist, hat Gott nun durch die Auferstehung Jesu Christi bewiesen. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg des Heils, nämlich Jesus Christus. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Jeder Mensch braucht Errettung. Und außerhalb von Christus gibt es keine Errettung. Errettung, das ist der dritte Punkt, gibt es allein in Christus. Rettung gibt es allein in Christus. Und hier liegt jetzt diese trostreiche Zusage in unserem Bibelvers heute. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. In Jesus Christus liegt das Heil für deine und meine Seele. Und das ist eine Zusage, die uns mit Freude, mit Glück erfüllen darf. Wie bei diesem Lahmen, der im Tempel rumspringt vor Freude, dass er gehen kann. Aber wahrscheinlich auch, dass er Christus als seinen Erlöser gefunden hat. Diese Zusage Gottes ist die Quelle der Kraft für uns Kinder Gottes, die wir heute hier sind. Um im Glauben gestärkt zu werden. Jesus hat mich erlöst. Jesus hat mich mit Gott versöhnt. Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und hast so eine Woche hinter dir, wo du denkst, boah, ich bin echt leer, ausgebrannt. Vielleicht auch bedrückt von der eigenen Sünde. Vielleicht fühlst du dich so wie dieser lahme Bettler, der so kraftlos an der Pforte des Tempels sitzt. So wie so ein dürrer Baum, wo die Blätter schon so schlapp runterhängen. Du sehnst dich so nach Wasser, um auftanken zu können, aber hier ist jetzt die Zusage und der Trost für deine Seele in Jesus Christus, das Heil für deine Seele. Wer ist es, von dem Petrus hier spricht, ganz genau? Wer ist dieser Jesus Christus, dieser Heiland? Schau ihn dir genau an. Er ist der Gerechte. An Jesus Christus findet man nichts Falsches, keine Sünde ist an ihm. Er ist sündlos, er ist heilig, er ist rein. Als er als Mensch in dieser Welt lebt, hat nie ein sündiges Wort über seine Lippen gesprochen. Sein Herz hat sich nie der Sünde zugeneigt. Ja, er ist der wahre Gott und wahre Mensch in einem. Und er lebt in Sanftmut und Demut zur Ehre Gottes. Und er verkündet und predigt Gottes Wort in Vollmacht. Am Ende der Bergpredigt heißt es, dass er es in einer Vollmacht tut, wie es die Schriftgelehrten nicht können. Und er tut Wunder, wie es kein Mensch tun kann. Seine Hände sind voller guter Werke, seine Füße eilen, um Barmherzigkeit zu üben. Er ist der wahrhaft lebendige Gott, der Mensch geworden ist, und es gibt nichts, was Menschen an ihm finden können, um ihm irgendwie anzuklagen. Und dass selbst als seine Feinde es versuchen am Ende, versuchen sie es mit falschen Zeugen. Aber das funktioniert gar nicht. Die kriegen nichts hin. Die wissen gar nicht, wie sie Jesus eigentlich anklagen sollen. Nichts stimmt überein. Dieser schuldlose und sündlose Christus wird von den Menschen, die diesen reinen, heiligen Mann nicht ertragen können, ans Kreuz geschlagen. Diese Menschen, die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Sie können es nicht ertragen, dass gerade dieser Jesus der Messias sein soll, der uns Menschen mit Gott versöhnt. Sie hassen ihn für seine Botschaft, in der er für ihren eigenen Verdienst keinen Platz mehr ist. Sie schlagen ihn ans Kreuz, wo er für die Sünde und die Schuld seiner Erwählten stirbt. Und er ist kein Geringerer als der ewige Sohn Gottes, der ans Kreuz genagelt, dort blutet, der Allmächtige, dessen Hände ans Kreuz geschlagen werden, mit denen er die Welt erschaffen hat. Und dessen Füße ans Kreuz geschlagen werden, mit denen er Berge unter seinen Füßen zertreten könnte. Und sein Haupt ist voll Blut und Wunden und voll Schmerz und Pein hängt er dort am Kreuz. Er, in dem sich die Weisheit Gottes verbirgt, der mit einem Wimpernschlag die ganze Welt zertrümmern könnte. Dort am Kreuz von Golgatha hängt der Urheber, der Schöpfer, der Erhalter, der Gott der Vorsehung und der Gott der Gnade, der sich dort aus Liebe zu seinen Erwählten selbst aufopfert. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, 21. Und Gott rechnet ihm, dem Gekreuzigten, all die Schuld, all die Sünde seiner Erwählten zu, indem er seinen geliebten Sohn zur Sünde macht und vollzieht an ihm das Gericht, das wir Sünder verdient haben. Über ihn ergießt sich der Zorn, der sich über uns hätte ergießen müssen. Und so macht er seinen Sohn zum Sühneort für die Sünde. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und so nimmt der Gerechte stellvertretend für uns Sünder die Sünde und Strafe auf sich. Er, der keine Sünde kannte, wird zur Sünde für uns. Wie wir es in dem Lied Herzliebster Jesus so schön besingen. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt. Der Böse lebt, der wider Gott gehandelt. Der Schuld bezahlt, die Schuld bezahlt der Herr der Gerechte für seine Knechte. Die Rettung deiner und meiner Seele ist nicht unser Verdienst, ist nicht dein Verdienst, ist nicht mein Verdienst, sondern ist allein der Verdienst Jesu Christi. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. In Jesus Christus liegt unsere ganze Hoffnung, unser einziger Trost. Errettung gibt es allein in Christus. Vielleicht haderst du mit dir und fragst dich, ob Jesus auch für dich gestorben ist, für deine Schuld. Du blickst in dein Leben, es ist finster. Hast vielleicht schon versucht, im Glauben zu leben. Aber vielleicht denkst du, Gott interessiert sich nicht für einen Sünder wie dich. Wieso sollte er einen Sünder wie dich erlösen wollen? Aber sei getrost. Gott hat noch ganz andere Sünder erlöst. Aber keiner ist so schlimm wie ich. Sei getrost. Gott hat noch viel schlimmere Sünder erlöst. Denk nur mal an Paulus, den größten der Sünder, der sich als den größten der Sünder bezeichnet, der Hass erfüllt, die Gemeinde Jesu Christi bis aufs Blut verfolgt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wieso sollte Gott dich abweisen, wenn du zu ihm fließt? Wie tief du in Sünden verstrickt und versunken sein magst, so sind etliche selig geworden, die mindestens in eben solchen Sünden versunken waren. Aber auch für diejenigen unter uns, die im Glauben an Christus leben und ihr Vertrauen auf ihn allein gesetzt haben, ist dieser Vers doch ein gewaltiger Trost. In Jesus Christus liegt unsere ganze Hoffnung, unser einziger Trost. Es gibt Errettung allein in Jesus Christus. Und es ist für uns so wichtig, dass wir uns immer wieder darauf besinnen. Denn wie leicht wenden wir uns von Jesus Christus und seinem Heilswerk von Golgatha ab. Wie leicht. Jeder von uns kennt Bereiche im eigenen Leben, in denen wir unvollkommen sind. Wie oft hast du es dir schon vorgenommen, intensivere stille Zeit zu pflegen? Vielleicht hast du eine Sünde, die dich immer wieder einfängt. Vielleicht hast du dir schon oft vorgenommen, deine Kinder konsequent zu erziehen. Oder darum gebetet, dass du freundlicher, sanftmütiger, demütiger bist. Es können so viele Dinge sein. Du musst immer wieder feststellen, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Ich kann kein sündloses Leben führen, egal wie sehr ich mir das wünsche und mich darum bemühe. Und diese Reinigung von Sünden im Leben, dieser Prozess der Heiligung, ist ein langer Prozess, in dem wir in diesem Leben nicht fertig werden. Wie sollen wir damit umgehen? Manche behelfen sich damit, dass sie einfach sagen, ist halt so, sich damit begnügen. Und sie merken gar nicht mehr, wo sie Bereiche haben im eigenen Leben, wo es dringend Veränderung braucht. Und andere sind wieder das ganz genaue Gegenteil. Die scheinen ständig auf der Stelle zu treten und brechen förmlich unter dem eigenen Unvermögen und Versagen zusammen. Und man hat so den Eindruck, die kommen gar nicht vorwärts. Das ist wie wenn du so im Sand versuchst zu laufen und es geht nicht weiter. Aber im Grunde ist eigentlich beides falsch. Gott möchte, dass wir mit unseren Sünden aufrichtig umgehen. Er möchte, dass wir uns nicht selbst betrügen. Aber er will auch nicht, dass wir heillos in irgendwelchen Glaubensdepressionen versinken. Gott richtet uns nicht nach dem, was wir selbst vollbracht haben, sondern in Gnade nach dem, was Christus für uns getan hat. Er ist der Eckstein, den die anderen verworfen haben, die immerfort mit sich selbst beschäftigt sind, die auf sich selbst vertrauen, die sagen, brauche ich nicht. Aber er ist der Eckstein, auf dem wir stehen dürfen. Und genau das ist der Trost in diesem Text für uns Kinder Gottes. Gott möchte, dass wir von uns wegsehen auf Christus hin. Und in ihm allein finden wir Trost und Heil für unsere Seele. Christus ist meine Gerechtigkeit, nicht ich selbst, nicht meine schwachen Werke, nicht all mein Bemühen. Und wir sind als Menschen immer wieder in dieser Gefahr, dass wir uns viel zu viel mit uns selbst beschäftigen. Aber Gott stellt uns Christus vor Augen, Jesus Christus, seinen Sohn, damit wir auf ihn blicken, von uns weg. In ihm ist meine Gerechtigkeit. In ihm ist meine Heiligkeit. In ihm ist mein ganzer Trost im Leben und im Sterben. Und es ist in keinem anderen das Heil. Auch nicht in mir. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Jeder Mensch braucht diese Rettung. Außerhalb von Christus gibt es keine Rettung, sondern Rettung gibt es allein in Christus. Möchte der Herr doch dieses herrliche Wort gebrauchen, dass wir von uns wegsehen auf Christus hin. Was haben wir Menschen schon von anderen Menschen oder von uns selbst zu erwarten? Was hatte dieser lahme Bettler an der schönen Pforte von Petrus und Johannes schon zu erwarten? Sie konnten ihm gar nichts geben von sich aus, was ihm geholfen hätte. Selbst wenn sie Gold und Silber gehabt hätten, ja, was hätte er denn davon gehabt? Aber sie konnten ihm am Ende mehr geben, als irgendein Mensch ihm hätte geben können. Sie konnten seinen Blick und sein Vertrauen auf Christus hinlenken und Christus heilte ihn. Und möge der Herr es schenken, dass er in seiner Gnade auch heute keiner von uns lahm aus diesem Raum hinausgetragen wird. Schwach, erledigt, weil er nur mit sich beschäftigt ist, wie auch immer, hängt und sich dann niedergeschlagen und bedrückt nach Hause schleppt. Möge der Herr in seiner Gnade in jedem von uns Glauben an Jesus Christus wecken. Diesen Glauben, wenn er noch nicht da ist, ihn schenken, aber wenn er da ist, ihn stärken und aufrichten, dass wir alle mit der Freude des Heils erfüllt werden und jubelnd über dieses Heil in Jesus Christus nach Hause ziehen. Dass wir doch in unserem inneren Menschen dieselbe Freude des Heils haben, wie dieser lahmgeborene Bettler, von dem es da hieß, er trat mit ihnen in den Tempel und ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und sie erkannten ihn, dass er der war, der das Almosen an der schönen Pforte gesessen hat, um das Almosen. Und sie wunderten sich mit Verwunderung und Erstaunen und erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hat. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir wie dieser Lahme hier rausgehen, ja, mit Freude im Herzen. Freude am Herrn. Freude über dieses Heil, das er gewirkt hat. Und dass wir so im Glauben gestärkt in diese Woche hineingehen und all diesen Dingen begegnen, die unseren Blick wegrücken wollen von Christus, aber immer wieder hinsehen auf ihn, in dem das Heil ist. Denn es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist uns Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, als allein Jesus Christus. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Lasst uns beten.